Um ein bisschen reinzukommen in die Predigt, habe ich heute drei Bilder mitgebracht. Hier mein erstes. Der Heilige Geist ist unterwegs, um Lichter anzuzünden. Einige brennen schon, viele noch nicht. Und ich glaube, dass Gott unterwegs ist. Er macht seinen Job in dieser Welt unaufhörlich. Er hat alle Menschen im Blick. Das sind die Kerzen, die noch nie gebrannt haben, seht ihr das? Und einige, die erloschen sind. Kannst du mit solchen Bildern etwas anfangen? Wo bist du denn in diesem Bild? Brennst du schon? Oder bist du noch ganz frisch im Glauben und wartest auf die große Erleuchtung? Oder hast du mal gebrannt und gehörst heute zu denen, dessen Licht erloschen ist? So, kannst du das lesen? Das gab es mal im Andachtsbuch vor einer Weile. Wenn jemand das lesen kann, dann bitte ich ihn mal, loszustarten. Ja, bitte.
Aufgrund einer Studie an einer englischen Universität ist es egal, in welcher Reihenfolge die Buchstaben in einem Wort stehen. Das einzig Wichtige dabei ist, dass der erste und der letzte Buchstabe am richtigen Platz sind. Der Rest kann totaler Blödsinn sein. Und du kannst es trotzdem ohne Probleme lesen. Das geht deshalb, weil wir nicht Buchstabe für Buchstabe einzeln lesen, sondern Wörter als Ganzes.
Wunderbar, oder? So einfach ist das. Die müssen gar nicht in der richtigen Reihenfolge stehen. Wir erfassen Wörter als Ganzes. Jetzt kommt Level Nummer 2, ja? Kann das jemand lesen? Da trifft die Regel nämlich nicht zu. Da sind Zahlen drin, erste und letzte stimmt nicht. Mag jemand anfangen? Diese Mitteilung zeigt dir, zu welchen großartigen Leistungen unser Gehirn fähig ist. Oh, Wahnsinn, oder? Ohne dass es dich wirklich anstrengt. Beeindruckend, oder? Jetzt kommt nochmal das Bild. Der Heilige Geist ist unterwegs, auch wenn wir noch nicht alle Kerzen am Brennen haben. Auch wenn die Welt Kopf steht, die Buchstaben in meinem Leben vielleicht durcheinander purzeln, man kann aber schon was erkennen. Den König, den Schöpfer, das Lamm, die Hoffnung, sie hat einen Namen und er heißt Jesus. Jetzt bringe ich mal noch ein drittes. Warum erzähle ich euch das alles? Wir leben in 2025, die Welt steht Kopf. Und weil sie so krass sich verändert hat in den letzten 4 Jahren, Angst, Krieg und Werteverlust, die Menschheit spaltet sich, die Liebe erkaltet, viele Fragen, nicht immer haben wir den Durchblick. Ganz tief innen glaube ich, dass der Heilige Geist unterwegs ist und er bringt die Geschichte hier auf dieser Erde zum Ziel. Auch wenn alles manchmal im Kopf Chaos ist, ja? Die Zukunft hat einen Namen. Und die Hoffnung heißt Jesus. Okay, und jetzt kommt er. Ich würde gerne heute mit euch über Hoffnung nachdenken. Hoffnung haben und Hoffnung weitergeben. Das ist ein Bild aus der Mottenkiste. Ich habe das schon vor 40 Jahren irgendwo hängen sehen. Der Frosch, der Storch, was strahlt der aus? Mit welcher Haltung begegnet der Frosch seinem Schicksal? Wie wird der Kampf um die Hoffnung hier wohl ausgehen? Und jetzt den Text, den wir heute schon gehört haben. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Der Frosch, der macht das ganz praktisch, oder? Festhalten am Bekenntnis seiner Hoffnung. Solange der festhält, wird die Hoffnung bleiben. Und so ist dieses Bild ein Klassiker geworden über Jahrzehnte, weil es ein Zeugnis gibt für die Leute, die sagen, never give up. Für diesen ungebrochenen Willen, an der Hoffnung festzuhalten und dadurch zu gewinnen. Wann lassen wir los? An der Hoffnung festhalten, der wird gewinnen. Wann lassen wir los? Gilt es auch, wenn wir in Krisen kommen, also wenn Hoffnung angefochten wird, wenn es mit der Hoffnung gut weitergeht, wie bei dem Frosch, dann wird er ja dabei bleiben. Aber geht das auch in der Krise? In den letzten Jahren haben wir viel schwerkranke Menschen zu tun gehabt mit, in Zehlendorf jetzt ganz aktuell, da ist die Olga, die Olha heißt sie eigentlich, sie ist Ende 20, hat einen kleinen Sohn, ist verheiratet und sie liegt jetzt auf der Palliativstation, Körper voller Metastasen. Seit dieser Woche hat sie noch Corona bekommen. Im Gebetskreis seit Monaten schon beten wir für sie. Und wie schwer ist es, an Hoffnung festzuhalten, wenn sich nichts bessert? Oder Silke, 55 Jahre, sie hat Diabetes. Ich habe damals erzählt von ihrem Bein, was sie abgenommen bekommen hat. Sie musste Jahre später noch einmal ins Krankenhaus. Da hat sie sich Corona eingefangen. Die Ärzte haben wirklich um sie gekämpft. Sie war innerhalb von einer Woche gestorben. Oder ich erinnere einfach mal an den Gerhard Menn. Wie viel hat das Krankenhaus bei ihm investiert? Wie viel haben alle für ihn gekämpft? Es wurde so viel gebetet. Was machen wir, wenn die Hoffnung sich nicht greifbar so erfüllt, wie wir gehofft haben? Halte ich dann fest am Bekenntnis der Hoffnung? Und wenn die Bibel sagt, haltet fest am Bekenntnis der Hoffnung, dann weiß sie auch selbst, wie schwer das ist. Damals zu Pfingsten, ja, die erste Predigt, Petrus, 3000 Leute werden getauft. Sie haben gefeiert und waren fröhlich, aber so ist das ja nicht geblieben. Liest man nur ein paar Verse weiter im Hebräerbrief, dann spüren wir, wie die Leute damals in der ersten Gemeinde gekämpft haben um ihre Hoffnung, wie sie gelitten haben. Ich lese mal Hebräer 10, Vers 32. Erinnert euch doch an die Zeiten, als wir gerade mit dem göttlichen Licht erleuchtet worden waren und dann sogleich einen harten, leidvollen Kampf zu durchstehen hatten. Die einen wurden öffentlich beleidigt und misshandelt, die anderen standen denen treu zur Seite, die dies ertragen mussten. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten und wenn euch euer Eigentum weggenommen wurde, habt ihr das mit Freude getragen, denn ihr wusstet, dass ihr einen viel besseren Besitz habt, der euch nicht genommen werden kann. Vers 35, werft nur jetzt eure Zuversicht nicht weg, die doch so reich belohnt werden soll. Ihr braucht Kraft zum Durchhalten. Wie war das damals? Die Kaiser, die wollten als Gott verehrt werden. Und die Christen haben da nicht mitgemacht. Und dann kamen die ins Schussfeuer, mussten in die Arena, ins Gefängnis, wurden gekreuzigt. Das war erste Gemeinde nach Pfingsten. Und dann heißt es im Hebräer, wer im Glauben vertraut und das Rechte tut, wird durch sein Vertrauen am Leben bleiben. Und wir gehören doch nicht zu den Menschen, die den Mut verlieren, deshalb zugrunde gehen. Vielmehr gehören wir zu den Menschen, die Gott im Glauben vertrauen und das Leben gewinnen. So schreiben die Prediger damals, weil ihre Hoffnung so angefochten war, wurden sie ermutigt, dran zu bleiben. Und wenn ich heute davon rede, festhalten, dann klingt das wie ein Appell. Wenn die Straßenbahn bremst, dann ruft der Schaffner, festhalten. Als ob eine Gefahr besteht, dass etwas wegrutscht. Und meine Frage an uns heute, gibt es etwas, wo wir auch diesen Appell haben und sagen müssten, Leute, haltet euch fest, da rutscht was weg? Stehst du in Gefahr, etwas loszulassen, etwas aufzugeben? Und wenn ja, was denn? Vielleicht deinen Glauben an die Politik oder an die Menschheit. Vielleicht dein Engagement in der Gemeinde, dein Vertrauen in den Schöpfer oder in deine Ehe. Oder wir als Freikirche auch, stehen wir in der Gefahr, dass etwas bei uns wegbricht? Wir haben ja in 2 Wochen Bruder Näther, dem können wir die Frage stellen. Manche sagen, die Gemeinde hat sich verändert. Früher, da hatten wir noch Werte. Da haben die Prediger noch über die Offenbarung gepredigt. Da haben wir auf der Arbeit noch um Sabbat gekämpft und keinen Alkohol getrunken. Und wenn wir jetzt sagen, lasst uns festhalten, dann ist es auch die Sorge, dass unsere eigene Identität, unser Fundament wegbricht. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Darum geht es heute. Und Bekenntnis, das müssen wir auch sagen, ist ja ein typisch kirchlicher Begriff. Glaubensbekenntnis kennen wir vielleicht noch, aber so ein modernes Wort eher nicht. Ich habe eine Definition gefunden, die hat mich angesprochen. Ein Bekenntnis ist der Wille zu einer Lebenseinstellung. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, heißt also hier fast trotzig, ich bekenne mich zu etwas, ich schreibe mir das auf die Fahnen, ich will daran erkannt werden, dass ich ein Mensch bin, der Hoffnung hat. In der Zeit der großen Demos ist es nicht immer einfach, mit einer Fahne rumzurennen. Aber ich habe mich das für mich jetzt persönlich mal gefragt, ist es bei mir so, trage ich so eine Fahne mit einer fetten Aufschrift, Hoffnung, trage ich das in meinem Leben mit mir rum? Ich bin schon ein sehr optimistischer Mensch und suche, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, immer eine Lösung statt Vorwürfe. Aber wenn man die Leute in Zehlendorf fragen würde, der Olaf Vogt, was ist das denn für ein Mensch? Würden Sie antworten, der hinterlässt überall, wo er ist, Hoffnung? Wenn du mit jemandem gestritten hast, gehst du dann grundsätzlich davon aus und gehst du grundsätzlich daran, dass du ganz weißt, es wird wieder alles gut? Bist du so ein Mensch, der auch in einen Streit rein und raus geht, in der Gewissheit, das wird alles wieder gut? Wenn du dich morgen mit deinem atheistischen Nachbarn auf der Straße unterhältst, über die Zustände in dieser Welt, über Zuwanderungsgesetze, über Gesundheitsfragen, Auseinanderdriften sozialer Schichten, den Klimawandel, dann wird es vielleicht hoch hergehen in dieser Diskussion, weil wir so verschiedene Meinungen darüber haben. Aber was hinterlässt du am Ende des Gespräches bei deinem Nachbarn? Kriegt er das mit, dass du trotz all dieser schweren Themen, dass du Hoffnung für dein Leben hast? Und sogar eine Hoffnung auch für sein Leben hast? Weiß er nach dem Gespräch, dass das Beste in unserem Leben noch vor uns steht? Kannst du das zum Beispiel auch den Krebskranken sagen, von denen sich einige vielleicht auf den Tod vorbereiten müssen? Kannst du das sagen, das Beste in deinem Leben kommt noch? Also, haben wir verstanden, heute das Thema, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Auch 2025, wo viele verwirrt sind, abwinken und aufgeben. Wie das ganz praktisch aussieht, möchte ich euch mal hineinnehmen in einen Bibeltext. Markus 2 steht der. Den könnt ihr lesen und kennt ihn wahrscheinlich schon auch. Einige Tage ging Jesus wieder nach Kapernaum und ihm wurde bekannt, dass er in einem bestimmten Haus ist. Und dann kommen alle, wollen ihn hören. Bis draußen vor die Türe stehen die Leute. Und es kamen, Vers 3, auch einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da gab es Probleme. Die konnten nicht zu Jesus ran. Und dann haben sie das Dach abgedeckt. Die Geschichte kennen wir. Und was machen sie? Sie lassen den Erkrankten an einer Trage runter, genau da, wo Jesus sitzt. Und Vers 5, als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Wie kann ich festhalten am Bekenntnis der Hoffnung? Markus erzählt von diesen 4 Freunden. Und die 5 insgesamt, die standen auch in der Gefahr, ihre Hoffnung aufzugeben, weil die sind schon überall hingegangen, zu allen Herzen, haben alles versucht. Und jetzt kommen sie zu Jesus und denken, jetzt sind sie an der richtigen Adresse. Und auf dem Weg dorthin gibt es Probleme. Also wenn ich der Letzte in einer Schlange wäre, dann würde ich auch nicht hoffen, dass ich irgendwann nochmal drankomme. Das Haus war voll, der Weg versperrt. Und in Vers 5 heißt es dann: Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und wenig später sagt er: Steh auf, nimm deine Trage und geh heim. Und bei diesem Satz bin ich hängen geblieben. Was kann man denn am Glauben sehen, als Jesus ihren Glauben sah? Glauben ist doch etwas Persönliches. Zumal, die haben auch gar nichts gesagt. Die haben nicht gerufen, die haben keine Fahne geschwenkt, die haben nur das Dach abgelegt und haben den Kranken vor Jesus gebracht. Was hat also Jesus gesehen? Trotz der Widerstände hat er gesehen, wie 4 Freunde einen Kranken zu ihm bringen. Wir bekennen unsere Hoffnung, indem wir Menschen zu Jesus bringen. Mal ganz praktisch, ich nehme euch mal hin mit in eine Geschichte. Was machst du, wenn dein Nachbar nächste Woche zu dir kommt und dir sagt, es hat ihn erwischt, Prostatakrebs? Oder er sagt, meine Frau ist ausgezogen? Oder er sagt euch, ich habe meine Arbeit verloren? Wie reagierst du dann? Ich hoffe, empathisch. Einfühlsam, weil es dir leid tut, dass er sowas erlebt. Aber hast du am Schluss dieses Gespräches ein Wort der Hoffnung für diesen Mann? Kannst du irgendwie festhalten an deiner Hoffnung, auch in dieser Situation, wo er dir solche Dinge sagt? Der einfachste Weg wäre, wenn du am Ende des Gespräches deinen Nachbarn zu Jesus bringst. Wenn du dort im Treppenflur die Hände faltest, für ihn betest und ihn in seiner Not zu Jesus bringst. Und wenn du diesem Mann dann gegenüberstehst im Treppenhaus, dann wirst du gleich merken, was das für eine Situation ist, in der du gerne deine Hoffnung loslassen würdest. Wie Widerstände kommen. Zum Beispiel, wenn du anfängst zu beten und es passiert nichts. Was passiert denn, wenn ich bete und der wird gar nicht gesund? Oder seine Ehe wird doch geschieden? Wie stehe ich denn dann da? Das hatten wir heute ein bisschen bei Jona. Vielleicht denkst du auch, ich will ja für ihn beten, aber ich mache das heute Abend in meinem Kämmerlein. Wenn du für ihn betest, dann hältst du an der Hoffnung fest, aber du bekennst sie nicht vor ihm. Jesus sah ihren Glauben und die anderen im Haus von Petrus sahen das auch. Was für ein Bekenntnis, als sie da das Dach abdecken und ihn in der Trage runterlassen. Sie sagen kein Wort, aber sie drücken alles dadurch aus, dass sie ihn zu Jesus bringen. Und so wird ihr Handeln zum Bekenntnis. Haltet fest, ein Bekenntnis der Hoffnung hat also was ganz Praktisches. Ich möchte schließen mit einer kleinen Erfahrung. Oder haben wir noch Zeit? Eine Erfahrung. Ich habe euch doch von dieser Frau, von dieser depressiven Frau erzählt, mit den Kindern, mit den 5 Kindern, die Witwe geworden ist. Vor ein paar Jahren hat der Vermieter wegen Eigenbedarf sie aus der großen Wohnung raus haben wollen. Sie musste also umziehen. Und der Umzug stand also an. Und an dem einen Tag, ich wollte gerade zur Bibelstunde losfahren, da bekomme ich von ihr einen Anruf und ihre Stimme, die zitterte. Und sie schrie alles heraus, dass sie nicht wüsste, was da gerade passiert. In ihrem Kopf dreht sich alles und sie könnte gar keinen Gedanken fassen. Der Sperrmüll müsse aus der Wohnung raus und sie habe keine Kraft und wisse nur nicht, ob sie vorher oder nach der Aktion zusammenbricht. Und sie muss jetzt los. Sie hat 2, 3 Termine und dann hat sie aufgelegt. Und ich habe zu Hause gebetet, wie ich nur konnte, dass sie diesen Tag überstehen wird, der so wie ein Koloss vor ihr stand. Und nun ruft sie am Abend an und sagte mir, weißt du was, eine Minute, als wir aufgelegt hatten, da rief eine Freundin an und die habe ich genauso abblitzen lassen, weil ich so fertig war. Aber sie ließ nicht locker. Die sagte zu ihr, du brauchst doch Hilfe. Und dann ist sie den ganzen Tag gekommen und hat geholfen, diesen Sperrmüll rauszutragen. Und die hatte sogar so viel Kraft, dass sie den halben Sperrmüll der ganzen Wohnung an diesem Tag erledigen konnte. Und die hat es alles rausgetragen. Da sind schwere Sachen dabei. Und am Schluss meinte Birgit dann zu mir, bete nur, dass die Leute von der Müllabfuhr das auch alles mitnehmen. Wir haben das gar nicht angemeldet. Und am nächsten Tag schickte sie mir dann dieses Bild. Alles mitgenommen. Manchmal sind noch nicht alle Kerzen am Brennen. Und wir kämpfen mit unserem Leben, aber der Heilige Geist ist unterwegs seit Pfingsten und er zündet Lichter an. Und er macht uns Mut, festzuhalten an der Hoffnung und zu bekennen, damit andere auch etwas davon abbekommen. Etwas von ihm abbekommen und auch anfangen, ihm zu vertrauen. Ich möchte die Predigt abschließen mit einem Lied. Ich habe dazu ein Video mitgebracht, da singen also schon Leute und wir können da einfach mitsingen. Der Text läuft auch noch in dem Video und das Lied heißt, da wo man ohne Hoffnung lebt und keine Hilfe sieht und wo man nach der Freiheit strebt, sich doch vergebens müht, da wo die Augen hungrig sind, Herzen nach Liebe schreien, da sende deine Jünger hin zum Helfen und Befreien. Da sende deine Jünger hin, da lass uns Zeugen sein. Ich möchte mit euch beten. Vater, wir wollen dir glauben und wir haben schon viele Erfahrungen und wir haben Hoffnung in unserem Leben schon oft in Erfüllung gehen sehen, weil du unser Schöpfer bist. Und dann sind wir auch wieder hoffnungslos und brauchen immer wieder neu den Glauben und die Hoffnung, die uns in dieser Zeit hält. Und so bitte ich dich für jeden, der heute hierher gekommen ist, dass du ihm diesen Glauben und diese Hoffnung in dieser Woche neu schenkst. Und dass wir dann davon erzählen, davon ein Bekenntnis ablegen, dass auch andere von dieser Hoffnung abbekommen. Segne uns auf diesem Weg in die nächste Zeit, Herr. Segne uns in den Familien mit unseren Kindern. Segne uns in den Heimen mit unseren Älteren. Segne uns, die wir mitten im Leben stehen. Segne alle Senioren auf diesem Weg. Hab herzlich Dank dafür. Amen.